Hallo und herzlich willkommen beim Food Talker. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen und in diesem Fall auch vom Backen, denn mein Gast heute ist Jose Mola, der Brotinfluencer, der täglich über 1 Million Menschen mit seinen Brotback-Videos auf TikTok, Instagram und YouTube erreicht und somit zu einer absoluten Brotikone und zu einem Backbotschafter wurde. Und ist es noch gar nicht so lange her, dass er mit dem Backen begann, denn vorher war er Veranstaltungs- und Eventmanager, erlitt dann aber einen Burnout und depressive Phasen und hat das Brotbacken als seine Therapie erkannt und hat dieses mittlerweile zu seinem Job gemacht. Er verrät uns, wie dieser Weg verlief und natürlich berichtet er auch über sein neuestes Brotbackbuch, das da heißt Bread Ventures. Jose Mola erzählt uns natürlich einige Rezepte aus diesem Buch und ein paar Kniffe zum Brotbacken. Freut euch jetzt auf Jose Mola und seine Geschichte, wie er zum Brotbacken kam und damit super erfolgreich wurde. Und eins ist auf jeden Fall klar, nach dem Hören dieser Episode werdet ihr richtig Lust auf Brot haben, beziehungsweise aufs Brot backen. Also, los geht's mit Jose Mola und seiner Backgeschichte. Aber vorher kommt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. So, und jetzt ganz viel Spaß mit Jose Mola. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide.
Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Jose Mola. Wie spricht man das am besten aus?
Jo, bitte.
Jo. Jo. Aber ich bin geneigt, Joe zu sagen.
Ganz viele, ich weiß. Und ich sag Jo. Mein enger Kreis sagt Jo. Aber ich verstehe, dass man geneigt ist, Joe zu sagen. Und das tun viele und ich höre drauf.
Aber ich kann das zum Beispiel auch nicht ab, wenn man mich Boris nennt. Wobei man es eigentlich so aussprechen würde, weil es nur ein R hat, der Boris, aber ich sage immer Boris.
Ja.
Ich habe da immer ein hartes R. Aber, ey, die sind ja einfache Namen noch. Ne? Es gibt ja viel kompliziertere.
Absolut, da können wir uns glücklich schätzen.
Ja, ja, ja. Und da, wo du jetzt gerade herkommst, aus deiner Wahlheimat, Mallorca, da gibt es ja nun auch ein paar andere Namen. Obwohl, die kennt man auch, ne? Das ist so, sind auch geläufige Namen, finde ich.
Du meinst du die spanischen?
Ja.
Ja, viele davon sind geläufig, aber es gibt auch, also mir kommen ständig Namen unter, die ich in meinem Leben vorher noch nicht gehört habe.
Aber hast du denn Sprachtalente?
Ich würde sagen, ja, also eigentlich schon. Ich liebe auch Sprachen. Ich liebe Fremdsprachen, ich liebe auch die deutsche Sprache, aber ich habe ein ganz, ganz großes Problem, und zwar habe ich nach meinem Abitur damals meinen Zivildienst im Ausland gemacht, und zwar in Frankreich. Ja. Und habe damals, das ist jetzt 13, 14 Jahre her, habe damals Französisch fließend gesprochen, also war da wirklich, wirklich gut. Aber ich vermische das jetzt immer. Und immer, wenn ich probiere, Spanisch zu sprechen, wenn ich nicht weiterkomme, dann kommen mir immer die französischen Wörter in den Kopf. Und dann
gibt ja Ähnlichkeiten.
Es gibt Ähnlichkeiten,
hast du aus der Zeit, ich sehe gerade um deinen Hals, ist es ein Hörnchen oder ein Croissant?
Das ist ein Croissant.
Aus der Zeit stammt das Croissant?
Nein, das stammt aus der neueren Zeit jetzt, aus meiner jüngsten Karriere. Das
also damals hast du doch nichts mit Backen zu tun gehabt?
Gar nicht.
Nee? Nee. Wann hast du dein erstes Brot gebacken?
Meinen ersten Sauerteig habe ich 2017 gezogen und daraufhin dann auch mein erstes Brot gebacken.
Okay. Muss man immer, heißt Brotbacken immer Sauerteig? Bei
Auf
dir?
Auf gar keinen Fall. Nee, nein. Ich hatte eine Phase, glaube ich, ich mache das ja jetzt seit 3 Jahren sehr intensiv. So, ich habe 2017 mein erstes Brot gebacken. Das war dann so ein bisschen hobbymäßig, mal mehr, mal weniger. Aber habe dann das auch teilweise monatelang gar nicht gemacht und so. Und dann irgendwann 2021 habe ich eben mit dem Content angefangen und da habe ich dann auch erst angefangen, so richtig regelmäßig Brot zu backen und mich so richtig in die Materie reinzufuchsen. Also es kam wirklich erst mit dem Content. Dann habe ich nämlich in dieser Phase, wo ich mich dann mehr damit beschäftigt habe und tiefer in die Materie eingedrungen bin und so, da habe ich dann schon auch phasenweise war ich da sehr engstirnig und habe gesagt, nein, reines Sauerteigbrot ist die höchste Stufe des Brotbackens und wenn man es wirklich ernst meint, dann muss man reines Sauerteigbrot backen, darf gar keine Backhefe mehr verwenden. Da hatte ich eine Phase, bin ich mittlerweile wieder größtenteils weg von, weil ich, ja.
Ich finde es aber so irre, beim Brotbacken, ne, da gibt es auch eine eigene Sprache. Du hast gesagt, da habe ich meinen ersten Sauerteig gezogen.
Gezogen.
Also, ne? Wenn man da nicht drin ist in dieser Welt, versteht man, glaube ich, einiges auch gar nicht, oder?
Da gibt's noch ganz viele
Fachbegriffe.
Also den Sauerteig zu ziehen, das ist noch harmlos.
Ist mir nur aufgefallen. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Also 2017 hast du gesagt, ich backe jetzt mein erstes Brot. Ist ja so, hat ja sowas Meditatives, Brotbacken, ne? Ja,
voll. Also für mich war das einfach nur eine Herausforderung in der Küche. Ich habe schon seit meiner Jugend habe ich liebend gerne gekocht. Ich bin ein absoluter Foodie. Ich liebe gutes Essen. Ja. Ich liebe Kulinarik. Und ich habe dann mir halt immer wieder so was Neues für die Küche gesucht. Sei es mal Sous Vide gewesen, dann war es irgendwie das perfekte Steak oder mal eine Pizza oder so. Und dann war halt eins dieser Dinge halt auch irgendwann mal Sauerteig.
Aha.
Und dadurch ist die Flamme irgendwie entzündet worden.
Es ist ja so, glaube ich, auch wenn du das Wachsen und Entstehen siehst, ne? Und ich glaube, dass dieser Prozess, was aus so einem Teig wird, also auch bevor er gebacken ist und dann, wenn er gebacken wird, das ist so eine physische Veränderung, die man da wahrnimmt. Mhm. Und die fixt einen, glaube ich, total an.
Ja, ich glaube, das ist es einerseits. Und im Gegensatz zu ganz, ganz vielen Köchen, mit denen ich so spreche und Köchinnen, die sagen, Backen ist überhaupt nichts für mich, hat mich genau dieser eklatante Unterschied zwischen Kochen und Backen, wo ja beim Kochen ganz, ganz viel Gefühl ist und ganz, ganz viel nach Auge, nach Geschmack abschmecken, hier und da nochmal ein bisschen was verändern, eine spontane Idee haben, nochmal was reingeben. Da ist ja Backen das exakte Gegenteil dazu. Das ist ja hochwissenschaftlich, hochpräzise und sobald der Teig geknetet ist, kannst du nichts mehr dran ändern. Mhm. Dann kannst du ihn natürlich nochmal hier dehnen und falten, du kannst ihn Form so ein bisschen beeinflussen, aber geschmacklich ist.
Sagen wir es ganz offen, wenn das Ding im Arsch ist, ist es im Arsch. Beim Essen kannst du immer nochmal retten, ne?
Ja, genau.
Das eine ist komplett verbrannt,
ja.
Aber da kann Brot ist dann.
Da kannst du immer noch die verbrannte Kohle abkratzen und dann nochmal.
Oder das soll so. Ne?
Ja, oder das soll so, genau. Aber beim Backen, da ist halt, das ist halt sehr, sehr präzise und erst wenn man extrem viel Erfahrung hat, kann man zumindest zuverlässig, natürlich kann man immer alles machen, aber erst dann kann man zuverlässig auch mal auf Intuition was zusammenrühren. Da brauchst du aber ultra viel Erfahrung für, bis du an den Punkt kommst.
Also das ist so wie Pflicht und Kür, ne? Du musst erst das Ding einmal beherrschen und dann kannst du, wie du das ja auch machst, kannst du ein bisschen rumexperimentieren noch, weil du weißt, wie weit die Spannweite ist, genau, in der du gehen kannst.
Genau,
ne?
Ja.
Und ist das, aber du hast gerade gesagt, du hast dann immer was Neues gemacht. Wird dir schnell langweilig?
Ja.
Kann das sein?
Ja, ja, wirklich. Also mir wird tatsächlich.
Ich hoffe, du hältst die Stunde hier heute durch mit mir.
ich wollte schon Insta checken.
Ja, es ist klar.
Nein, also es ist schon so, ja, mir wird relativ schnell langweilig. Ich habe Ich habe einen relativ bewegten Lebenslauf, deswegen auch. Also wenn du mal, wenn du es hören möchtest, dann
und die anderen auch.
Dann kann ich das mal gerne abreißen. Also ich habe ja, wie gesagt, diesen anderen Dienst im Ausland gemacht. Das war mein Zivildienst. Da habe ich übrigens in einem Hostel gearbeitet, in Paris direkt. Also, dass das als Zivildienst gilt, Völkerverständigung oder
hast
so.
Hast du was Gutes aufgesucht, ne?
Also es war ein super geiles Jahr für mich. Das war einfach ein Gap Year. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen zum Veranstaltungstechniker beim Westdeutschen Rundfunk. Habe da Fernsehbeleuchtung gelernt. Habe dann im Anschluss dessen als Freelance-Veranstaltungstechniker und Rigger, also Rigger sind die, die die Traversen in die Bühnendächer und Hallendächer hängen.
Den Job, den man eigentlich nicht machen möchte, wenn man die da oben sieht, ne?
Ja, genau. das habe ich dann eine Zeit lang als Freelancer gemacht. Dann wurde ich irgendwann angestellt von einer Veranstaltungstechnikfirma als Projektleiter. Danach, das habe ich dann auch 2 Jahre oder so gemacht und bin dann von dort ins Eventmanagement gewechselt, dann in einem anderen Unternehmen in die leitende Position im Eventmanagement und dann ins Burnout. Das war meine nächste Station, das Burnout.
Ja. Und dann hast du gesagt, war einfach too much. Boom.
Ja, also da spielten viele Faktoren rein. Ne? Es ist im Jahr davor ist im Sommer mein Vater gestorben. Mhm. Ich hatte 2-3 Jahre zuvor ist meine Tochter zur Welt gekommen, mein erstes Kind. Ich hatte ja diese leitende Position, mein Team saß in Berlin, ich saß in Köln. Ich musste ständig in Berlin sein wegen meinem Team, ich musste ständig auf Events sein. Ich hatte dieses kleine Kind, das ich so selten nur gesehen habe, weil ich immer super lange Tage im Agenturbüro hatte und dann auch ständig weg war. Und ich glaube, das kamen ganz, ganz viele Faktoren einfach zusammen.
Und in dem Business hast du ja auch keinen geregelten Job, ne? Du hast keine geregelten Zeiten. Also ich meine, bis Wochenends weg, nachts weg und, klar.
Ja. Und dann hat mir tatsächlich, das ist eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle in Bezug auf das, aber da hat mir tatsächlich, habe ich einen getroffen auf Messe, der war, weiß ich nicht, Mitte 50 oder so, zum zweiten Mal verheiratet und hat mir erzählt, dass er aus seiner ersten Ehe die Kinder, die 18 und 20 oder so waren zu dem Zeitpunkt, quasi nicht kennen würde. Mhm. Weil er halt diesen Job schon immer macht und immer nur on Tour ist und immer weg ist und einfach 2 erwachsene Kinder hat, zu denen er sagt, dass er zu denen quasi keine Beziehung hat. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein.
Ging ein bisschen die Alarmglocken an, ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, viele solche Faktoren haben dann mit reingespielt, dass es bei mir eben dann zu diesem Burnout kam. Und dann hatte ich halt in Folge dessen auch mit Depressionen zu kämpfen. Und daraus ist dann aber der Brotkanal, die Kunstfigur Jos Emola entstanden und da hat mich das dann irgendwie alles doch hier hingebracht.
Das ging ja ganz tief rein bei dir, ne? Mhm. Und dass dann was Neues entsteht, ist doch irre. Das gibt doch so viel Mut aber.
Ja, voll.
Also dir und auch denen du es erzählst. Und deshalb finde ich es gut, dass du die Geschichte erzählst. Und du gehst ja auch ganz offen damit um, ne?
Ja, ich finde das auch total wichtig. Also einerseits ist es einfach ein Teil meiner Geschichte, es ist ein Teil meines Werdegangs und wie du sagst, so wahrscheinlich hätte ich das nie angefangen, wenn das nie passiert wäre. Also es hat diesen Weg geebnet, dass es für mich überhaupt die Not in Anführungszeichen gab, das mit dem Content auszuprobieren.
Aber dann hast du es natürlich gleich richtig gemacht wieder, ne? Dann bist du dann auch einer, der das dann sagt, jetzt will ich es aber auch ganz genau wissen.
Ja.
Okay. Und dann waren wir natürlich in einer Zeit, als plötzlich auch gar nichts mehr ging, ne?
Genau. Ja, wilde Zeit. Also wirklich, es ist auch so surreal, wenn man sich daran zurückerinnert, ne? Also,
total. Ja. Und es ist gar nicht weit weg.
Mhm. Ja, aber daraus ist es entstanden zu dieser Zeit und es ist so, wenn mich etwas interessiert, dann kriege ich so eine Hyperfixierung und will mich da richtig tief reindenken.
Wenn ich mir das jetzt angucke, dann hast du ja einen Turbo angestellt. Ja, also wir sind jetzt in 2024, ist noch nicht so lange her und jetzt kommt dein drittes Buch raus.
Ja. Das ist verrückt, oder?
Brand Ventures, Ende des Monats, 27. September ist es draußen, reden wir gleich drüber. Aber ich meine, in der Zeit, und du hast natürlich dann nicht nur Content geschaffen, sondern es waren auch ein paar da, paar Hunderttausende, die das sehen wollten. Bist du da ganz gezielt dran gegangen? Weil ich meine, einmal hast du den Prozess des Backens, ja, das muss gut gemacht werden, aber du musst ja auch sagen, ey, ich will ja auch gut rüberkommen. Das muss ja auch irgendwie die Leute ein bisschen triggern. Ist ja nicht nur der Inhalt, es ist ja das Gesamtpaket.
Also, ich glaube, also es war auf jeden Fall ein Stück weit intuitiv. Es war auch ein Stück weit einfach wahnsinniges Glück, was Timing anging.
Ja.
Also, ne, so du... Mich nervt das eigentlich immer ein bisschen, wenn so super erfolgreiche Menschen sagen, ja, aber hätte ich nicht so ein Glück gehabt, dann wäre ich nicht so erfolgreich geworden. Ich sage das jetzt gerade auch, aber es ist halt auch so, dass man alles Glück der Welt haben kann, wenn man nicht die Arbeit reinsteckt. Und ich habe sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und dann hatte ich aber halt vom Timing her einfach wahnsinniges Glück. Es war 2021, es war nicht der erste große Sauerteig-Brot-Hype in 2020, sondern es war ein Jahr später. Aber der Pandemie-Sauerteig-Hype, das hielt schon noch ein bisschen an. Und ich war einfach der Erste, der Brotbacken in der Form ins Short-Video in den Short-Video-Bereich gebracht hat. TikTok war gerade total am Boomen. Auf TikTok war es ultra einfach in der Zeit, einen großen Account hochzuziehen.
Würdest du jetzt starten, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen.
Ganz anderer Schnack. Heute, und es starten ja immer noch Leute, und es gibt immer noch Leute, die super schnell, super groß werden. Ne? Aber das, was wir damals in 2020, 21, Hälfte von 22 auf TikTok uns geschenkt wurde, das ist vorbei. Das war damals einfach mega einfach.
Und du hast ja auch eine Klientel angesprochen, nehme ich mal an, korrigiere mich, wenn das anders ist, die auch da neu reinkam. Die sind ja mit dir neu reingekommen. Mhm. Du warst ein paar Jahre weiter und hast gesagt, so Leute, so geht das.
Ja.
Und hast wahrscheinlich auch ganz viele zum Brotbacken gebracht.
Ja, ich freue mich immer mega, wenn ich nach Deutschland komme, weil auf Mallorca werde ich selten erkannt, aber ja. Hier auf...
Findest du das noch gut?
Ich lieb's. Also wenn die Leute nett sind, dann freue ich mich total, und ich bin vorhin am Flughafen erst angesprochen worden wieder von einer jungen Frau, und die meinte, durch dich bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, Brot zu backen, und jetzt backe ich mein Brot fast nur noch selbst. Ich habe sie beim Bäcker getroffen, sie hatte da in dem Moment gerade Brot gekauft, aber nein, sie sagte...
Ist das cool?
Und es ist so schön. Oder wirklich junge Menschen, die sagen, sie haben meinetwegen eine Ausbildung zum Bäcker oder zur Bäckerin angefangen. Ist voll geil. Und jetzt beantworte ich auch wirklich die Frage, wo wir gerade...
Jetzt ich aber auch nicht mehr weiß.
Wo wir gerade dreimal abgedriftet sind von... Ja, ich habe natürlich sehr viel, ich analysiere natürlich sehr viel, ich konsumiere auch sehr, sehr viel anderen Content, und ich lasse mich da halt natürlich auch inspirieren, was Schnitttechnik angeht. Ich konsumiere auch Content darüber, wie kriegt man die Leute gecatcht, wie kriegt man die Aufmerksamkeit, ich habe mich auch mit Dramaturgie beschäftigt, mit Storytelling oder mit einfach der Heldenreise, der dramaturgischen Geschichtenerzählkunst, um einfach so, ja, das eben so spannend zu gestalten, wie irgendwie möglich, um meine Message so gut es geht halt rüberzubringen.
Aber es geht eben nicht nur ums Brotbacken, das wollte ich eigentlich damit sagen, sondern du musst an dir arbeiten, und du musst natürlich an deinen Techniken, auch an deinen Message-Techniken arbeiten.
Absolut, ja.
Und das bringt einen ja auch dann auch in eine ganz andere Dimension, ne? Wo man auch sich mit Sachen beschäftigt, an die man vorher nicht gedacht hat. Wie wirke ich eigentlich gegenüber Menschen? Ja. Welche Gestik darf ich machen, welche Gestik darf ich nicht machen? Und dabei nicht vergessen, dass ich auch immer noch ein Brot da unten habe, mit dem ich arbeite.
Ja.
Das stelle ich mir schon schwer vor. Aber wann hast du denn gemerkt und realisiert, ey, davon kann ich leben?
Also ich habe das ja wirklich gezielt angefangen, um da mittelfristig von leben
zu können. Okay, das war das Ziel wirklich.
Ja, also es war wirklich so, ich habe dann aus der Depression raus, und irgendwann war mir klar, so jetzt bald muss ich mal wieder Geld verdienen. Meine Frau konnte uns zum Glück finanziell damals alleine tragen. Ich habe ja dann auch irgendwann kein Krankengeld, so Langzeitkrankengeld mehr bekommen, und sie konnte uns da dann finanziell tragen. Und dann hatte ich noch zwei, drei andere Sachen probiert, das ist aber alles gescheitert, und dann war quasi so das meine letzte Option. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Chance, irgendwas selbstständig zu probieren. Wenn das innerhalb von ein paar Monaten gescheitert wäre, dann hätte ich mich halt wieder irgendwie um eine Festanstellung kümmern müssen. Und da habe ich mich dann eben für den Content entschieden und habe mir selbst so ein halbes Jahr gegeben. Also ich hab halt gesagt, wenn innerhalb von ein paar Monaten nicht absehbar ist, dass das groß werden kann, dann höre ich wieder auf. Mhm. Und wenn ich aber nicht innerhalb von einem halben Jahr an einem Punkt bin, wo ich wenigstens ein bisschen Geld damit verdienen kann, damit meine Frau nicht mehr alles alleine machen muss oder alles alleine stemmen muss, dann höre ich auch wieder auf. Und dann war es aber so, dass ich nach 3 Monaten, glaube ich, die erste bezahlte Kooperation hatte.
Und sind die auf dich zugekommen oder ja. Du auf die?
Nee, die auf mich.
Das ist auch irre, ne?
Ja, das ist irre.
Das ist doch so verrückt. Mir ging das auch so, als du die erste Mail kriegst und sagst, wir würden gerne was mit ihnen machen. Ja? Und dann bist du ja auch erstmal dran und dann musst du ja auch, hast dir zwar alles überlegt vorher, wie mache ich das mit dem Pricing und so weiter, aber dann sagst du, oh, was kann ich denn jetzt machen?
Und da traut man sich nicht.
Jetzt
kann ich doch nicht, das ist so unverschämt, so einen Preis aufzurufen und so. Ja, ja.
Aber da gibt es ja zum Glück auch gute Ratgeber.
Ich bin tatsächlich auch direkt in ein Management eingetreten. Also meine Frau war damals schon als Content Creatorin tätig und ich bin dann direkt bei ihr ins Management gegangen, weil ich von vornherein gesagt habe, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich will gar nicht die Streitereien um die Gagen und so weiter, will ich gar nichts von wissen, weil das hemmt mich dann und dann habe ich kein gutes Gefühl dem Kunden gegenüber mehr, wenn die irgendwie doof sind, auch wenn das Produkt cool ist, aber die Leute doof oder so.
Kann ich verstehen. Du kannst dich wirklich darauf konzentrieren. Hast du einen geregelten Tagesablauf?
Nein.
Nee?
Nein.
Backst du jeden Tag?
Nein, auch nicht. Ich backe nicht jeden Tag. Ich backe vielleicht so viermal die Woche. Also so meistens so dreimal für die Kamera und dann noch ein oder zweimal privat.
Rehearsal, oder?
Ja, genau. Also manchmal teste ich einfach Rezepte oder manchmal habe ich auch einfach Bock zu backen, weil Backen ist ja auch für mich, also es ist ja auch mein Hobby. Es ist mein Job geworden, aber es war ja eigentlich auch mal einfach ein Hobby.
Ja.
Und ich brauche das auch regelmäßig off-camera für mich zu backen, um den Spaß daran nicht zu verlieren. Weil wenn immer nur mit Filmen, also da kann man sich dann auch gar nicht mehr so richtig aufs Backen konzentrieren und dann das würde mir fehlen. Ich habe ganz lange wirklich so Larifari-mäßig diese Disziplin nicht an den Tag gelegt und mich so ein bisschen auf meinem Erfolg ausgeruht, der, wie ich ja gerade erklärt habe, zwar habe ich natürlich diese 800 Videos oder was das waren, vielleicht 1000 in den 3 Jahren, natürlich habe ich die alle gemacht. Also ich war ja schon sehr, sehr fleißig, aber ich war nie richtig diszipliniert und das probiere ich mir halt gerade anzutrainieren und habe von dem glücklichen Timing und einfach mich darauf ausgeruht. Aber ich habe das jetzt realisiert, dass das eben nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren kann. Also
und du weißt ja auch nicht, was ist in 5 Jahren, ja? Was machst du dann?
Ja.
Wie entwickelst du dein Business jetzt weiter oder wie entwickelt es sich ja weiter? Selber weiter.
Ja.
Ne? Also ist TikTok noch dein Medium in 10 Jahren? Wahrscheinlich nicht.
Ja, wahrscheinlich
nicht. Oder wenn dann nicht dein Hauptmedium oder eines von vielen. Nicht? Also wie entwickelt sich das alles? Und das ist ja auch das Spannende dabei, aber du hast eben deinen Kern gefunden. Wenn es dann immer noch Spaß macht und wenn du, so wie du sagst, es ist mein Hobby, dann kann man sich ja so glücklich schätzen, dass man das macht.
Ja.
Und dass man auch sich einen Ort aussuchen kann, an dem man das macht. Und das ist ja cool. Ist deine Familie dein Brot gerne noch gerne?
Ja.
Ja, das ist ja auch wichtig, ne?
Also die mitmachen das. Ja, ja, die lieben das absolut und die meckern auch immer, wenn es mal kein Brot gibt.
Ja? Ja. Hat denn jeder in der Familie so seinen Lieblings- und Freundeskreis, schließe ich mal mit ein, so die Lieblingsbrote?
Ja, also es gibt schon verschiedene Vorlieben, auch im Freund, also auch in der Familie, aber auch im Freundeskreis. Aber es kommt doch immer, also ich sag mal, der kleinste gemeinsame Nenner ist eigentlich fast immer ein helles Sauerteig-Weizenbrot. Das, da können sich am Ende fast alle drauf einigen. Und wenn es dann so ein bisschen in Vorlieben geht, so die eine mag dann lieber Kartoffelbrot, ich mag lieber Focaccia, meine Frau mag das Kartoffelbrot lieber, die Kids mögen natürlich dann lieber Milchbrötchen oder so. Oder aber was auch immer bei allen, denen ich es bisher vorgesetzt habe, funktioniert, ist mein reines Vollkorn-Toastbrot. Das ist auch sehr, sehr, sehr beliebt.
Aber das sind dann ja die beiden, die super ankommen, ne? Sind ja auch die am vielseitigsten einsetzbar sind, oder?
Ja, absolut. Ja? Ja, da kannst du Körner, Nüsse, alles mit reinschmeißen oder im Frühling Möhren oder im Herbst einen Kürbis, geht alles.
Und auch beim Belag, beziehungsweise das, was dazwischen kommt.
Ach so, ja, absolut. Auch da, oh ja, jetzt habe ich die Anspielung auf mein Buch gar nicht verstanden.
Mach nichts. Ich esse gerade am liebsten, das ist aber auch ein alter Hut, aber ein Grilled Cheese Sandwich mit Geheimkäse dazwischen und mit ein bisschen Sauerkraut. Sauerkraut und Zwiebeln.
Grilled Cheese mit Sauerkraut. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Aber
das habe ich mir irgendwo abgeguckt hier bei einem Restaurant um die Ecke, beim Restaurant Klinker.
Okay.
Und die haben mal zusammengepackt, wie das so häufig ist, durchzechte Nacht. Wir müssen irgendwas essen, was ist im Kühlschrank? Oh, Sauerkraut, Käse, Toastbrot. Und dann irgendwie ein schönes Pilzsößchen.
Okay. Ja, danke für die Inspiration. Das klingt extrem gut.
Ich wollt ja nur sagen, worauf ich jetzt Bock hätte. Aber du, das fängt ja jetzt erst an. Du wirst mir ja noch erzählen, was gerade deine Favorites sind.
Also ich bin ja persönlich ein ganz, ganz großer Focaccia-Fan. Also ich
bin ich dabei.
Wenn bei Wasser und Brot bedeuten würde, bei Wasser und Focaccia, dann glaube ich, könnte ich damit leben. In meinem Buch habe ich ein Rezept und das habe ich jetzt auch schon auf der IFA habe ich das auch schon gekocht und gebacken. Ist eine Focaccia, ganz klassische, mit Rosmarin und Meersalz drauf und dann belegt.
Ist Knoblauch nicht klassisch? Ich mache immer noch, ich dachte, das
auch klar, aber, es gibt verschiedenste
Klassiker. Aber Rosmarin und Salz ist
wahrscheinlich einer der Klassiker schlechthin. Dann kommen da wahrscheinlich danach nochmal die Cherry-Tomaten dazu. Und, ja.
Aber Knoblauch. Darf ich dir jetzt schon eine Frage stellen? Ja, wenn ich den Teig habe, ne, und ich da stecke ich die Löcher mit dem Finger rein.
Ja.
Und dann packe ich da doch den Rosmarin rein und ein bisschen Salz und. Da kommt auch Olivenöl noch mal rein?
Ja.
Oder erst später?
Nee, ich mache den Teig, ne? Der reift und der ist am besten in so
Hefe.
Ja, also sowohl als auch. Also ich mache manchmal eine reine Sauerteig-Focaccia, manchmal eine Hefe-Focaccia, manchmal eine Mischung aus Sauerteig und Hefe. Also geht beides. Und dann flippe ich den auf den Tisch und dann bepinsel ich den nochmal mit Olivenöl. Also ich schaue quasi, dass der und das Backblech oder die Form oder wo auch immer du es reintust, ich backe sie gerne direkt auf dem Stein. Das heißt, ich nehme ein Backpapier, beschmiere das nochmal mit Olivenöl, gebe den Teig auf das Backpapier direkt drauf. Und mach dann wieder Olivenöl oben.
Braucht die keine Form?
Wenn dein Teig stabil genug ist, brauchst du die Form nicht. Wenn dich das nicht stört, dass die dann halt nicht perfekt rechteckig ist, dann brauchst du es nicht. Weil so hast du halt den Vorteil, dass du direkt auf dem Stein backen kannst. Du hast eine viel direktere Hitze und ein viel größerer Ofentrieb. Haben wir wieder ein Fachwort. Viel größere Ofentrieb. Volumenzunahme. Klar. Beim
Backen. Ich war ja schon beim, ich flipp den Teig. Hab ich ja schon nichts gesagt.
Okay, aber das ist nur Umgangssprache. Also ja, der Teig wird ausgeschüttet. Ja. So. Und dann wird er von oben mit Olivenöl bepinselt und dann gehe ich einmal grob durch, massiere ich den schon einmal grob vor, lasse ihn im Optimalfall nochmal so eine halbe Stunde stehen oder eine Stunde, so während der Ofen vorheizt. Und dann kommen meine Zutaten drauf und die presse ich dann wiederum nochmal rein, damit auch wirklich der Rosmarin oder das Olivenöl oder die Tomate auch wirklich im Teig, also teilweise zumindest, ne? Muss jetzt nicht alles da irgendwie vergraben, aber so ein bisschen, das ist halt sich so ein bisschen da reinarbeitet.
Ne?
Ja. Genau.
So, und dann habe ich die Focaccia. Die geht ein bisschen auf. Soll die eigentlich hoch werden oder soll die gar nicht so hoch werden?
Auch da wiederum, jemand hat mir das mal gesagt, ich glaube, es gibt irgendwie 300 verschiedene Focaccia-Sorten in Italien. Also auch wir nennen ja alles immer Focaccia, aber es gibt auch zig andere Begriffe, wenn die ein bisschen mehr so,
wahrscheinlich von Dorf zu Dorf heißt es wieder anders und hat wieder eine andere.
Ja. Genau, also es gibt da ganz, ganz viel Variation. Ich mag es dünner lieber, weil ich das gerne quer aufschneide und dann als Sandwich belege. Und wenn du halt so eine fette Focaccia hast und da noch was reinlegst, dann kriegst du ja nicht mehr in den Mund.
Also du belegst sie und womit belegst du sie dann?
Ja, in dem Fall, das ist jetzt ein Rezept aus meinem Buch, Brad Ventures, kommt am 27.09.
Brad Ventures kommt am 27.09. Ja.
Da habe ich Garnelen in Panko paniert, karamellisierte Zwiebeln mit Honig, karamellisierte Zwiebeln. Dann habe ich einen Romana-Salat mit einem Mayo-Dressing mit Anchovies und Kapern und ein weichgekochtes Ei, das in Scheiben geschnitten da noch drauf ist. Und dann hast du nämlich dieses Meersalz, den Rosmarin, den leichten Crunch von der Focaccia, die Olivenöligkeit. Da hast du da dieses weiche Ei drin, aber dann dieses super crunchige Garnele dazwischen, dann die Süße von den Zwiebeln. Das ist ein absoluter Traum.
Ja, das ist super. Das ist eigentlich ein Fischbrötchen, ne?
Ist eigentlich, ja. Das ist eigentlich ein mediterranes Fischbrötchen.
Aber das klingt super, weil ich meine, das hat natürlich alles drin, ne? Das hat natürlich, das ist ja eine richtige Umami-Bombe dann auch.
Ja.
Und wie kannst du davon auch hier nicht essen? Ne? Das ist ja.
Ja, also.
Das ist ja eine Mahlzeit dann schon.
Das ist eine Mahlzeit. Und das ist aber auch. Das ist auch ein bisschen das Prinzip von dem Buch, weil ich störe mich dran? Nee, ich muss das anders sagen. Ich verstehe mich ja auch irgendwie als Botschafter für das Produkt Brot. Ne? So, keiner hat nach mir gefragt, aber ich bin da. Und selbst das Bäckerhandwerk, also Teile davon, ich bin ja mit vielen Bäckerinnen und Bäckern und auch mit Akademien und so weiter im Kontakt und viele sind froh über meine Arbeit. Aber ich, in meinem Selbstverständnis als Botschafter fürs Brot, probiere ich ja auch einfach dem Brot hier und da ein anderes Image zu geben. Und ich sehe ja wirklich mit Freude in vielen gehobenen Gastronomien mittlerweile, im Bon Vivant zum Beispiel, das ist, glaube ich, das bekannteste wahrscheinlich davon, dass die Brotgänge anbieten. Mhm. Dass die wirklich in einer Achtgang-Menüfolge, da ist halt eins davon eine Scheibe Sauerteigbrot mit einer aufgeschlagenen Nussbutter. Und also dieser Respekt dem Lebensmittelbrot, diese Würdigung für das Lebensmittelbrot, dass das eben wieder mehr kommt und Brot nicht nur abgetan wird, als das snackt man sich zwischendurch und als Stulle mal irgendwie rein oder das verpönte Abendbrot, was irgendwie ja keiner so richtig geil findet, was jetzt so mit Girl Dinner vielleicht wieder ein bisschen ein Revival hat, aber ich probiere einfach dem Brot wieder irgendwie seinen würdigen oder den Stellenwert zu geben, der ihm aus meiner Sicht gebührt. So. Und so ist auch diese Idee zu diesem Buch entstanden, weil die meisten Rezepte da drin sind ganze Mahlzeiten. Wie du es nachher isst, wie viel ja. du dir machst, ne? Völlig jedem selbst überlassen. Klar, verstehe ich auch, wenn du es eher als
Snack Aber es steht hast, mehr du, im Mittelpunkt, ne? Und ist nicht so, wie du gerade sagst, so mal zum Mitsnacken, so schnell nochmal eine Stulle, so eine kleine, sondern da kann man viel mehr draus machen, ne?
Genau, und deswegen sind auch die Rezepte, die in diesem Buch sind ganz bewusst keine Snackrezepte, es sind keine Frühstücksrezepte, es sind Mahlzeiten, die auf Brotbasis sind, die aber nicht im Bereich Abendbrot oder schnelle Stulle fallen, sondern wirklich kreativ sind und das Lebensmittelbrot würdigen.
Und wie wichtig das mal war, du hast es ja gerade gesagt, kommt wieder, oder du hilfst es wieder zurückzubringen. Wenn ich sage, wir haben ja nicht umsonst diesen Begriff Abendbrot. Ne? Ja. Weil Brot natürlich früher eine viel größere Rolle gespielt hat und jetzt eben eine Renaissance erlebt in ganz anderer Form und Farbe. Weißt du, früher gab es ja auf jeder Karte in so einer Gaststätte oder in einem Restaurant gab es ja auch immer ein Schinkenbrot. Mhm. Das war auch immer mal ganz nett angemacht, ne? Mit ein bisschen Gurke und so weiter. Es gab ein Käsebrot.
Echt?
Und, weißt du, was es immer gab? Die auch weg. Das Schmalzbrot.
Ach was.
Früher gab es ganz viele Kneipen, wo du immer ein Schmalzbrot bekommen hast. Oder okay. Wo Schmalzbrot sogar so rausgegeben wurde.
Okay.
Ja, wie in Spanien, als Tapper. Ja. So. So, nee, hier nochmal zum Bier ein Schmalzbrot. Ja. Aber das ist ja alles weg.
Ja.
Ist alles, gut, das ist jetzt eine. Und jetzt ist es eben. Du nennst es, glaube ich, auch Brot 2.0, ne? Oder wie? Auch wenn dieses 2-0 schon häufiger strapaziert wurde, aber.
Aber es ist ja eigentlich, also tatsächlich ist es ja eigentlich, du hast ja selber gerade schon gesagt, es ist ja eigentlich eher eine Rückbesinnung. Ja. Weil auch dieser ganze Trend von diesen ganzen neuen Bäckereien, die so super clean und nur drei verschiedene Sorten anbieten und so weiter, die sind aber ja alle. Oder die allermeisten davon vertreten ja auch genau diese Werte, dass sie mit Sauerteig backen, dass sie enzymfrei backen, mit unbehandelten Mehlen backen und so weiter. Also es ist ja gar keine Weiterentwicklung, im Gegenteil, es ist ja eine Rückentwicklung zu dem traditionellen Brot, wie es quasi präindustrieller Revolution gebacken wurde.
Und das ist doch das Tolle, dass du Leute dazu bringst, sich ganz anders mit Lebensmitteln oder mit diesem Lebensmittel, das dann zu Brot wird, auseinanderzusetzen.
Ja.
Weil, auch wenn sie es ja nicht wissen unbedingt, was alles in Brot drin sein kann und was man alles verwenden kann, damit es lange haltbar wird, damit es aufgeht, damit es günstiger produziert werden kann. Und der ganze, ja, die Chemie bietet ja einiges da.
Ja. Ne?
Und wenn ich dir folge, beziehungsweise wenn ich nach deinen Büchern arbeite, dann kommt das ganze Zeug ja nicht vor.
Genau. Und gleichzeitig ist das, was ich anbiete, auch sehr, sehr anfängerfreundlich, also einsteigerfreundlich, weil so ist mein Kanal ja entstanden. Ich war ja im Prinzip, auch wenn ich schon ein paar Jahre gebacken habe, aber ich war ja selber quasi Einsteiger und habe die Leute ja irgendwie mitgenommen in meiner Reise, wie ich überhaupt erstmal wirklich lerne, Brot zu backen. Und dadurch ist das eben, und das ist halt bis heute so geblieben, dass ich halt den Anspruch habe, dass ich Brot wirklich, deswegen auch mein Slogan in meiner Insta-Bio ist gutes Brot für alle. Ich will meine Rezepte, oder der Anspruch an meine Rezepte ist, dass sie ohne super spezielle Zutaten, die man irgendwie nur im Fachhandel oder online bekommt, und ohne oder mit möglichst wenig Vorkenntnissen halt das Allermeiste danach machen kann.
Ja. Und das ist doch cool. Und ich meine, es ist denn eigentlich so, dass jede Kultur auf dieser Welt, auf dieser Erde, dass die Brot haben, irgendeine Form von Brot?
Also,
hast du dich doch bestimmt mit beschäftigt, ne?
Wenn du mich jetzt fragst, ob jede polynesische Insel irgendwie noch, das weiß ich jetzt nicht, aber quasi ja. Also in jeder Makrokultur so der Welt, in jeder Region hat sich, und das ist ja vor allem das Spannende, individuell eine Brotkultur entwickelt. Also es hat sich individuell auf dem asiatischen Kontinent, auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem südamerikanischen Kontinent, auf dem nordamerikanischen, auf dem europäischen, überall hat sich individuell eine Brotkultur entwickelt, die dann natürlich irgendwann so über Grenzen verflossen ist, aber es gehört zu jeder Kultur und deswegen hasse ich das auch, dass wenn Menschen sagen, ich war im Urlaub und jetzt komme ich wieder nach Deutschland, kann endlich wieder gutes Brot essen. Nein, das Brot dort ist, wo immer du warst, egal wo du auf der Welt hinfährst, überall gibt es eine traditionsreiche, lebendige Brotkultur. Sie ist vielleicht anders. Du kriegst vielleicht nicht dein Graubrot, was du irgendwie in Deutschland hast.
Genau, es ist anders. Aber das wollen wir ja nicht schlecht. Nee, aber das wollen wir ja. Wir wollen ja uns ja gerade auch auf andere Kulturen einstellen.
Ja,
und wenn ich auf Mallorca bin, dann merke ich, dass ich dort ein ungesalzenes Brot bekomme. Mhm. Ja? Aber wenn dann da die Tomate draufkommt, wenn das dann zu einem Pamboli wird, dann, oder wenn ich das richtig ausgesprochen habe, dann ist es natürlich schon wieder ganz anders.
Ja.
Ja? Und dann sage ich, oh, ist das geil. Die Tomate. Flippe ich aus.
Ja, ich bin trotzdem kein Fan vom ungesalzenen Brot.
Nee, aber es hat ja da in dieser Form seine Berechtigung, das meine ich.
Absolut, zu 100%. In Italien gibt es auch ein ganz traditionelles, also in der Toskana gibt es ein ganz traditionelles ungesalzenes Brot, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben wollen. Aber was ich immer sagen will, ist, ja, es ist natürlich so, dass wir in Deutschland sehr, sehr viel Angebot an Brot haben. Es gibt sehr, sehr viele Bäcker, auch wenn es immer weniger werden, aber es sind immer noch sehr, sehr viele im Verhältnis zu den meisten anderen Ländern, wahrscheinlich deutlich mehr. Aber wenn man jetzt ernsthaft auf die Suche gehen würde nach gutem Brot, wird man in jedem Land gutes Brot finden.
Da muss ich aber ein bisschen Mühe geben schon, ne?
Man muss sich in dem einen Land wahrscheinlich deutlich mehr Mühe geben als in dem anderen, aber also, ne, so ich... Um jetzt
Nee, ich weiß gar nicht, was ich da sagen kann. Ich weiß gar nicht, wo es wirklich schwierig würde. In den USA wahrscheinlich, aber das fällt auch einfach ein bisschen raus.
Aber halt da im mittleren Westen vielleicht, aber in den Großstädten findest du ja auch.
Ja, die modernen neotraditionellen Sauerteigbäckereien, die kriegst du da jetzt auch wieder. Ja.
Ja, genau. Aber es gibt dann wahrscheinlich kein ursprüngliches. Aber, genau. Ne, ja, aber irgendwo überall in jeder Kultur gab es wahrscheinlich irgendein Produkt, das man gemahlen hat, zu Mehl verarbeitet hat, mit Wasser versetzt hat und dann.
Ja, genau.
Was auch immer. Und ich meine, du kannst ja sogar mit, jetzt wahrscheinlich nicht zu 100%, aber du kannst ja sogar mit Eicheln. Wenn du sie, wenn die gemahlen sind, backen.
Ja.
Gibt es ja Brote, die mit Eichelmehl wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja, ganz bestimmt. Also du kannst eigentlich aus allem, was irgendwie zu einer einigermaßen pumpigen Masse werden kann, kannst du eigentlich was Brotähnliches backen.
Wenn ich jetzt nur Mehl habe, Standardmehl, was ist das Standardmehl?
405.
Merkt euch das, 405 ist das Standardmehl. Kann ich mit dem alles machen?
Du kannst mit dem theoretisch alles machen. Du musst nur eventuell bei dem einen oder anderen Rezept ein bisschen Abstriche machen. Also zum Beispiel so ein deutsches 405er Standard Kuchenmehl, Keksmehl ist... Es hat sehr wenig Protein, kann sehr wenig Wasser aufnehmen. Damit wirst du jetzt keinen mega geilen neapolitanischen Pizzateig hinbekommen.
Okay, das war nämlich meine Frage. Wenn ich jetzt Mehl habe und Wasser habe, was kann ich damit und nichts weiter, was kann ich damit schon erreichen?
Du kannst damit im Prinzip, außer halt ein Vollkornbrot, weil du kein Vollkornmehl hast, du kannst im Prinzip alles damit
machen. Auch ohne Hefe und keinen Sauerteig zu.
Okay.
Nee, ich habe nur das beides.
Dann musst du mit dem beidem halt erstmal einen Sauerteig züchten.
Okay.
Ja. Aber also das geht.
Kostet dann Zeit ein bisschen.
Das kostet dann ein paar Tage,
ja. Ja? Aber der entsteht immer durch das, was eben in der Luft sich bewegt, durch die Hefepilze oder was ist das? Oder?
Genau, also Sauerteig ist grundsätzlich eine Mischung eben aus wilden Hefen, die entweder hier bei dir im Raum durch die Luft fliegen oder halt über die Felder geflogen sind.
Also und ist sich nicht schlimm, wenn man das zu Hause hat.
Nein, das ist ganz normal. Das fliegt einfach überall durch die Luft. Aber halt so in Städten halt weniger wahrscheinlich als jetzt auf dem Land. Ja. Aber die sind ja über die Felder geflogen, die haben sich auf den Körnern abgesetzt. Und dann wurde das vermahlen. Und jetzt hast du natürlich, wenn du so ein helles Mehl hast, hast du natürlich weniger Schalenanteile, wo die vorwiegend dann sich festgesetzt haben werden. Aber sie sind auf jeden Fall da. Und es ist leichter, mit einem Vollkornmehl einen Sauerteig anzuzüchten, aber es geht auch mit einem Auszugsmehl. Okay. Also dann nochmal. Du hast dein Standard 405er Weizenmehl, dein Kuchenmehl und Wasser und das mischst du dann. Und dann machst du das ein paar Tage lang und dann hast du einen Sauerteig. Der besteht aus wilden Hefen und aus Milchsäurebakterien. Und diese Milchsäurebakterien, die produzieren Milchsäure und Essigsäure. Und diese Milchsäure und die Essigsäure, die müssen sich halt irgendwie so ein bisschen in der Waage halten, aber eigentlich macht es das Ganze von ganz allein. Und wenn du jetzt nicht zu tief, also wenn du gar nicht, wenn du sagst, ich will gar nicht in die Materie einsteigen, dann lässt du das einfach machen. So, man kann dann natürlich durch verschiedene Führungsarten, durch festeren Sauerteig, weniger festen Sauerteig, wärmer, kälter, bla bla bla, kannst du halt steuern, kannst quasi den pH-Wert einpegeln, so. Aber das ist schon viel zu fortgeschritten.
Du sagst ja auch Anfänger. Ich bin ja Anfänger.
Genau, du kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe hier eine Packung Mehl und ich habe einen Krug Wasser, wann kann ich damit ein Brot backen? In ungefähr 6, 7 bis 10 Tagen. Und dann kannst du aber damit ein Brot backen. Am besten nutzt du diese 7 bis 10 Tage, um dir noch irgendwo Salz zu organisieren.
Es ist doch so einfach, aber warum haben wir das eigentlich verlernt? Oder warum haben wir das aufgegeben, Brot zu backen? Weil wir alles wahrscheinlich irgendwie gerne abgepackt konsumiert haben und das war ja auch mal cool, ne? Alles irgendwie abgepackt und vorgeschnitten und so weiter.
Ja.
Kannst du industriell produziertes Brot konsumieren?
Ja, schon. Also ich habe da, das ist auch so ein Ding, was ich vorhin meinte. Es gab eine Zeit, wo ich absolut Nein gesagt habe. Aber nee, also doch, ich kaufe auch Brot. Ich kaufe auch Brot und ich esse auch mal bei McDonald's und dann stört mich dieses Brötchen, das die da benutzen, auch nicht. Ne?
Nur, dass du das besser belegst. belegen. Du würdest es besser belegen.
Ich würde es, natürlich. Wenn ich selber machen würde, dann würde ich das, würde ich ein viel besseres Brötchen backen und das besser belegen. Aber
ich glaube, es gibt diese Ausnahmen auch immer, ne? Aber du würdest ja nicht sagen, ich könnte mich guten Gewissens nur von industriell gefertigtem Brot ernähren.
Nee, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber es gibt durchaus auch ganz okayes industriell gefertigtes Brot. Weil es ist ja industriell gefertigt, benutzt man ja gerne so als Kampfbegriff, aber das muss ja nicht zwingend schlecht sein. Also nur weil etwas industriell gefertigt ist, ist es ja nicht zwingend schlecht. Man kann ja auch sehr, sehr hohe Qualität industriell fertigen und jetzt im Falle von Brot könnte auch in der Industrie irgendwie 24 Stunden Teigreife gemacht werden. Könnte. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es tatsächlich macht, aber könnte.
Es geht ja auch nur darum, wenn ich die Option habe.
Ja. Ne?
Und ich glaube, man kann sich ja in diesem Fall, und da bist du ja einer der Botschafter, ich nehme das jetzt mal auf, was du vorhin sagtest, bist du ja einer der Botschafter, um einfach zu sagen, hey Leute, ihr könnt das selber, das ist nicht schwer und damit könnt ihr euch auch irgendwie, also ihr habt erstmal ein Erfolgserlebnis und ihr könnt besser essen.
Ja, und das, und das ist halt, es ist halt wirklich so, und das ist absolut verrückt, da kriege ich täglich quasi Nachrichten dazu, Leute, die mir schreiben, sie dachten ganz lange, sie hätten Zöliakie oder halt eine Glutenunverträglichkeit, sie würden gar kein Gluten vertragen, die dann aber mal Brot selbst gebacken haben und festgestellt haben, nee, warte mal, ich vertrage nur das Industriebrot nicht. Ich vertrage nur dieses eine Stunde, zwei Stunden nicht wirklich gereifte Brot nicht. In dem Moment, wo ich mein Brot wirklich reifen lasse oder gar fermentieren lasse, da vertrage ich das auf einmal. Ach,
siehste.
You don't say. Und
das ist es ja.
Und das ist ja genau diese Volkskrankheit, wo es halt die Industrie, auch wenn sie es könnte, leider nicht ansatzweise macht. Und es wird Kostengründe haben. Ich verstehe das ja irgendwo auch, ne? Aber es.
Natürlich, es sind ja ganz häufig, werden ja die Kosten aufgeführt, aber nochmal, ich glaube, die Kosten, ein Brot selber zu backen, sind nicht so hoch.
Ja.
Die Zeit wird dann als zweites Argument gebracht, dass ich habe keine Zeit dafür. Aber auch das, glaube ich, auch die kann man sich nehmen, weil ich glaube, auch wenn Essen, also insgesamt Essen selber zubereitet wird, ich glaube daran, ist es auch bekömmlicher, wenn du es selber machst.
Absolut.
Oder auch wenn du es in der Gruppe machst.
Ja.
Es schmeckt anders. Es schmeckt das, einfach anders und besser.
Das glaube ich auch und ich glaube auch, dass, also du, ne, wie du sagst, so, es ist günstiger, ist es wirklich. Und ich habe das auch, ich sage das auch immer wieder in meinen Videos, und es gibt immer die Leute, die dann kommentieren, ja, aber meine Arbeitszeit, ich verdiene 70 Euro die Stunde, das musst du jetzt noch da drauf rechnen. Ja, super, Oliver, aber
du
berechnest ja auch keinen Stundenlohn für dich selbst, wenn du einkaufen gehst
wenn du Netflix guckst.
Also das ist ja völliger Blödsinn. Und dann ist es halt faktisch günstiger und du kannst und man kann, da ist jetzt, ne, man kauft gerne unbedingt mein neues Buch, aber mein letztes Buch, Wake and Bake, mein zweites Buch, beschäftigt sich genau mit dem Thema. Das Wake and Bake, wörtlich übersetzt, bedeutet ja aufwachen und backen.
Mhm.
Die Rezepte dort sind alle so aufgebaut, dass sie halt bestmöglich im Alltag umsetzbar sind. Du kannst im Feierabend kannst du deinen Teig machen, du lässt ihn über Nacht im Kühlschrank reifen, wachst am nächsten Morgen auf, machst den Ofen an, kannst den Teig direkt aus dem Kühlschrank, ohne weitere Zubereitungsschritte, aus dem Kühlschrank direkt in den Ofen. So, also ich probiere, dass es, ne, das bedeutet für mich auch gutes Brot für alle. Ich probiere auch so oft wie möglich die Rezepte eben so alltagstauglich wie möglich zu machen.
Naja, und du gibst ja auch praktische Tipps, ne? Habe ich gesehen jetzt gerade. Brot einfrieren, wieder auftauen und so weiter. Und manchmal denkst du ja sogar, oh, schmeckt ja sogar besser.
Mhm.
Nein.
Nee, das stimmt.
Was ist denn dein absoluter Favorite?
Brot.
Und danach Belag. Oder Füllung.
Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich liebe Focaccia sehr. Bin jetzt so ein bisschen auf einem neuen Trip. Pande Kristall ist ja irgendwie so eine Mischung aus.
Kenn ich nicht, klingt gut.
Das ist, also es ist im Prinzip so eine Art Ciabatta. Es ist in Spanien erfunden, ist auch ein relativ junges Brot. Das hat irgendwie so ein Bäcker vor wenigen Jahren erst erfunden, was maximal viel Luft drin hat. Also es ist wirklich in der krassesten Form hättest du quasi nur noch eine ganz dünne Kruste und so fünf Spinnennetzweben an Krume da drin.
Das, worüber man sich früher immer geärgert hat beim Brötchen, da ist ja nur Luft drin.
Ja, genau. Aber hat auch ganz viel damit zu tun, weil das halt ultra schwer ist zu erreichen. Es hat auch ganz viel mit dem Flex des Bäckers zu tun, dass er halt sagt, so, guck mal, wie krass ich das kann.
Das sieht aber auch bestimmt gut aus.
Es sieht völlig, völlig abgefahren aus. Aber es hat vor allem es wird mit einem Teig gemacht, der mit einer 100% Hydration, also TH200 würde man auf Deutsch sagen. Also quasi gleich viel Mehl und Wasser. Okay. Ein Kilo Wasser, ein Kilo Mehl. Es ist enorm viel, es ist viel, viel mehr als italienische Pizzabäcker verwenden. Die sind meistens so bei irgendwie 70%, 75%, ja. 80% vielleicht mal. Also es ist enorm viel Wasser und dadurch hast du eine fast, also es fühlt sich, wenn du da reinbeißt, es fühlt sich fast an, als würdest du beim Biss Wasser aus dieser Krume rausquetschen. Es ist saftig wirklich. Es fühlt sich als könnte man es ausfringen.
Wie ein Schwamm.
Ja, wie ein Schwamm, ja, wirklich. Und ich finde das so ein abgefahrenes Mundgefühl, weil du halt bei diesem Brot speziell eine sehr, sehr knusprige, dünne, aber sehr, sehr knusprige Kruste hast und dann halt dieses super flüssige, nasse Krume. Also es ist ganz, ganz abgefahren und da probiere ich mich gerade reinzufuchsen. Aber ansonsten ist mein All-Time-Favorite tatsächlich ein Weizenmischbrot auf Sauerteigbasis.
Okay.
Ein ganz, ganz simples Graubrot, aber mit Sauerteig, mit dieser Säurenote, mit
ja.
Ja.
Cool. Und was machen wir denn damit? Ich fange jetzt mal an, ich esse einfach nur ein bisschen, salziger Butter.
Ja, so. Gerne. Ja, genau. Also das ist sowieso meine Regel. Die erste Scheibe wird immer mit gesalzener Butter oder Butter und Salzflocken probiert. Aber dann nehmen wir das und dann karamellisieren wir das in der Pfanne. Wir geben ein bisschen Butter, ein bisschen Zucker in die Pfanne und lassen das ein bisschen ankaramellisieren. Und dann gehen wir hin und machen da zwei Kugeln Vanilleeis drauf und machen da eine Karamellsoße, ein bisschen Minze drüber und haben ein fantastisches Dessert.
Das ist dann so ein Advanced arme Ritter, ne?
Ja.
So ein bisschen. Also,
ja, stimmt.
Ja, cool.
Es ist eben auch diese Philosophie, die ich vorhin beschrieben habe, dem Brot mehr zuzutrauen. Also normalerweise isst du ja ein Eis auch in der Waffel, ist ja auch ein Brot.
Ja, stimmt. Ja, es ist gar nicht so abwegig.
Ja.
Ja, das ist cool. Und einen herzhaften Favoriten, also ich fand ja dein gefülltes Focaccia eben schon mal ganz großartig mit Ei und der Garnele. Das ist ja kein Backen mehr, das ist ja Kochen eigentlich, oder?
Ja.
Und da gehst du dann in die nächste Zunft über.
Naja, ich habe mir hier für das Buch mit meinem lieben Kollegen Stefan Mungast einen ganz, ganz tollen Co-Autoren angelacht, der mich da ganz massiv unterstützt hat, was die Kochrezepte angeht, weil ich liebe Kochen, ich bin begeisterter Hobbykoch, aber da maße ich mir nicht an, dass ich da auf einem Level bin, wo ich Rezepte entwickeln kann für ein Buch. Und da waren das dann eher Ideen, die er dann
ja, ja, gut, aber das ist ja auch gut, wenn man da so einen Counterpart hat, mit dem man dann das abgleichen kann.
Ja.
Aber nochmal zu den Bäckern, ja?
Ja.
Also, oder auch bei den Köchen, ja? Du kommst ja in so eine Zunft rein, die machen eine lange Ausbildung mit den Arbeitszeiten, die man kennt von Bäckern. Und dann kommst du daher und bist erfolgreich und sagst den jungen Leuten, wie das Brotbacken geht.
Ja.
Auf der einen Seite sagen sie, ja gut, dass da einer ist, ne? Der das Brot wieder nochmal wieder ins rechte Licht schiebt. Auf der anderen Seite, also einer von uns ist er ja doch nicht, oder? Wie ist das?
Also, als ich angefangen habe, habe ich ganz viele Kommentare bekommen von Mutmal oder angeblichen Bäckerinnen und Bäckern, die kommentiert haben, ja, ich bin Bäcker, du machst ja alles falsch, das ist alles Quatsch, was du erzählst. Ja. Und da war, ja, also das war schon viel am Anfang. Und da war ich auch teilweise echt verunsichert, weil ich halt am Anfang auch einfach noch nicht so viel wusste. Also aus heutiger Sicht könnte ich genau sagen, doch, ich habe recht, oder er hat da schon einen Punkt. Aber damals wusste ich das noch nicht so genau und hatte und war da schon sehr, sehr verunsichert. Aber dann kam es eben dazu, dass ich irgendwann eingeladen wurde in die Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks nach Weinheim, als Speaker sogar für,
oh, das finde ich aber gut.
Für ein Event von
denen. Das finde ich super.
Und das war mein erster, also bis auf so ein paar Privatchats mit Bäckerinnen und Bäckern oder auch Meisterinnen und Meistern in meinen DMs halt, hatte ich ansonsten relativ wenig Kontakt mit der Zunft der echten Bäckern. Und dann kam ich dahin und ich habe mir in die Hose geschissen. Ich dachte echt, boah, ey, also ich wusste ja nicht, ich hatte klar mit dem Präsidenten von dieser Akademie, der hatte mich ja eingeladen und mit dem war ich auch im Austausch und der sagte, nein, er findet das total cool, was ich mache und er findet, das ist eine totale Bereicherung und so weiter. Aber ich wusste halt nicht, wie. Nur weil er so denkt, heißt das ja nicht, dass die ganzen Bäckerinnen und Bäcker, die da hinkommen, auch alle so denken.
Wie reagiert das Publikum? Wie, ja.
Genau. Das, und ich hatte echt Schiss und bin da hingekommen und habe mich da so verstohlen umgeguckt und so. Und ja, gut, halte ich mich lieber mal ein bisschen fern. Bin dann so in die ersten Gespräche gekommen, waren auch einige junge Leute, die dann gerade im Meisterkurs waren oder halt einfach irgendwie mit ihren Eltern mitgekommen sind, die mich erkannt haben und die dann zu mir gesagt haben, hey, wir sind riesen Fans, so können wir ein Foto machen. Und ich so, okay, ja gut, okay, ich habe wenigstens die Jungen auf meiner Seite, so, alles klar. Und dann aber so über den Tag und über den Abend hinweg so, kam ich mit immer mehr ins Gespräch und manche kannten mich nicht, aber wirklich ausnahmslos alle, mit denen ich gesprochen habe, haben positiv darauf reagiert und haben gesagt, ey, mega cool, die sind ja, und das kam mir dann erst im Nachhinein, die sind ja schon, ich bin ja nicht der erste Hobbybäcker, der irgendwie einen Blog hat oder so. Hey, ne?
Gibt ja ein paar.
Das gibt es ja schon seit 10-12 Jahren. So. Manche haben ja ihre Blogs schon richtig lange. Und dadurch bin ich ja auch gar nicht der erste Quereinsteiger, mit dem die in Kontakt kommen. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht klar. Und dann haben die, und Ende vom Lied war, ich wurde mit offenen Armen empfangen, ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, Freunde gefunden dort wirklich, bin immer wieder jetzt dort gewesen, immer wieder da nach Weinheim gefahren oder habe Bäckerinnen und Bäcker, die ich dort kennengelernt habe, dann außerhalb getroffen und der Tenor ist, sie freuen sich, dass jemand eben einfach Werbung für das Lebensmittelbrot macht.
Für das Handwerk, ja.
Und
ja,
für das Handwerk, genau.
Ja, und wenn es wieder Menschen dadurch gibt, die sagen, hey, ich lerne das gerne, möchte gerne Bäcker werden, ey, wie cool ist das? Und ich meine, da hat sich ja auch einiges verändert. Ich glaube ja, es gibt ja schon diverse Bäcker, die auch ihre Öffnungszeiten geändert haben und schon auch andere Arbeitszeiten etabliert haben und. Also da ist ja auch ein bisschen was in Bewegung. Aber ich habe das neulich auch gehabt, hatten wir Kochen mit Kindern hier im Rahmen des Open Mouth Food Festivals in Hamburg und da stand drüber Hamburger Gastronomen kochen mit Kindern. Bekannte Hamburger Gastronomen kochen mit Kindern. Und ich war einer von denen, der dort mit Kindern kochte. Und dann kam einer der Köche zu mir und sagte, was machst du denn? Also ich wurde eingeladen. Aha. So, weil, ne, ich als Podcaster, der übers Essen redet, wie passe ich denn da rein?
Ja, ja.
Ich war aber auch der Letzte, der fertig war, muss ich sagen. Aber ich hatte auch 3- bis 7-jährige Kinder und ich hatte ein Kichererbsen-Tomaten-Kartoffeleintopf. Und es musste relativ viel Kartoffel geschält werden. Und mit den 3- bis 7-Jährigen hast du ja schon deine Mühe. Aber egal.
Dieser Beruf und die Zunft, das in allen Ehren, ich habe da auch ganz großen Respekt vor Menschen, die diese Ausbildung durchziehen, die einen Meister machen, die Brotsommelier gibt es ja mittlerweile auch dann eventuell noch hinterher machen. Ne? Das ist ja einfach auch unfassbar viel Zeit, dass die da reinstecken.
Total.
Ganz viel Fachwissen, dass sie lernen, das teilweise auch ein bisschen outdated ist, aber ne, es ist, sie haben das alle gemacht und dann und dann kommt da dieser Dulli von TikTok und ich hätte es halt verstanden, aber es war genau. Es war absolut nicht so und das freut mich umso mehr.
Die Hürde ist ja immer noch, du dürftest keine Bäckerei aufmachen.
Ja, in Spanien schon.
Ehrlich?
Ja, klar.
Ach so. In Spanien? Ja, ja gut, da gibt es das nicht, ne?
Nee.
Da kannst du hin.
Ja.
Was ist denn in Spanien? Was hast du auch ein Rezept mit spanischen Belegen? Ja, mit spanischem Belag? In deinem Buch? Oder kommt das denn in Brad Ventures 2?
Ja,
Brad Ventures hört sich irgendwie auch so an, als ob es Folge 1, 2, 3, 4 gibt.
Brad Ventures Folge Volume
Staring.
Volume. Special Edition.
Ja.
Das ist Brad Ventures Uncut. Da ist da nur so eine ganze Möhre drauf.
Nee, hast du was Spanisches dabei? Obwohl, du hast ja, die Gamba würde ja schon reingehen.
Ja, oder? Das würde schon ein bisschen reinfallen. Also es ist viel so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sowas rein, so ein rein spanisches Ding habe, aber es ist schon viel so auch mit Calamares und es ist schon viel mediterrane Einflüsse im Allgemeinen drin, ja.
Nee, ich habe gedacht, du hast irgendwie mit Soprasada oder sowas gearbeitet.
Nee, das habe ich jetzt nicht dabei. Das wäre meine Pizza. Ich habe ja eine Tiefkühlpizza, die man von so einem Premium-Tiefkühlpizza-Hersteller online bestellen kann. Und die ist nämlich...
Das wäre die einzige, die ich mal bestellen würde.
Also die gibt es bei Freda. Sagt dir das was?
Ja.
Ja. Freda, die Yorizo Sourdough. Also da haben wir einen Pizzateig mit Sauerteig zusammen entwickelt. Und das hat dann eine, sag mal, Gazpacho angehauchte Tomatensauce, also das Tomatenpaprika Base. Und dann haben wir Chorizo drauf und Paprika und Zwiebeln und Knoblauch. Bisschen Parmesan noch, also grob gehobelten Hartkäse.
Die würde ich probieren.
Ja,
weißt du, wie viel Pizzen, Tiefkühlpizzen, nee, überhaupt Pizza der Deutsche verzehrt im Schnitt?
Also, boah, 30?
Ja.
Echt?
Ja.
Oh.
Also, ich glaube, die Zahl ist gerade hochgegangen wieder. Ja. War jetzt 27 und jetzt geht es nach oben, glaube ich, 29. 29 Pizzen im Jahr, über alle, ne? Also da sind Rentner, Säuglinge, alle mit drin.
Ja, und jetzt müssen wir überlegen, 30, das ist ja eine alle zwei Wochen und wenn man jetzt mal
ich esse die nicht, dann ist schon einer jede Woche ein.
Ja, genau, ja. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Bevölkerungsschicht, die mindestens eine Pizza in der Woche isst.
Aber du hast es ja eben auch gesagt, wie auch beim Brot, auch da gibt es natürlich gute, ja, und da gibt es auch welche mit guter Qualität und guten Zutaten und man kann natürlich wie überall auch an den Zutaten sparen.
Ja.
Ne? Ja. Und ich will jetzt nicht sagen minderwertige Zutaten, aber eben nicht die besten. Ich meine, es macht schon einen Unterschied, was für eine Salami ich da drauf habe, ne?
Absolut.
Oder was für ein Schinken.
Ja. Und beim Brot ist es ja jetzt halt auch so, dass du, das besteht ja eigentlich nur aus zwei Zutaten, aus Mehl und aus Wasser. Mhm. Und wenn du halt ein beschissenes Mehl verwenden oder ein weniger gutes Mehl, es macht einfach einen riesen Unterschied, weil das ist halt dein Hauptbestandteil, da kommt dein Geschmack her. Und Mehl ist nicht gleich Mehl. Es gibt riesen, gigantische Unterschiede zwischen verschiedenen Mehlen. Und dann der andere Hauptbestandteil, das Wasser, macht auch einen Unterschied, ob du Leitungswasser nimmst oder ob du ein hochwertiges Mineralwasser, kann am Ende nochmal einen Unterschied
machen. Ach, du machst es gar nicht mit Leitungswasser? Du nimmst
In Deutschland habe ich es mit Leitungswasser gemacht, in Spanien nicht.
Und da hast du das dann nochmal stehen gelassen oder gleich aus dem Hahn oder das macht dir auch wahrscheinlich noch was aus, ne?
Ja.
Oh Gott. Also da wird's ja, man, also, aber wie alles kann man es kompliziert machen, ne?
Ja. Voll. Und da gibt's andere, ne? Und ich das hat seine Berechtigung. Also es gibt total, es macht total viel Sinn, dass wenn man das möchte, auf so einem Level, super kompliziert zu machen. Das sind aber nicht meine Rezepte. Da gibt es andere Brotblogger, die wirklich, da ist dann das Rezept, das Wasser muss 21,7 Grad haben und man nimmt 293 Gramm Mehl und ne, so. Also es gibt, diese Rezepte gibt es da draußen. Das sind nicht meine, weil das nicht mein Anspruch ist, weil ich will ja den Einstieg liefern so. Und die Leute dürfen gerne über mich dann irgendwann zu diesen Rezepten kommen.
Verstehe ich, absolut.
Aber also seine Daseinsberechtigung hat's, aber ist auch nicht mein Vibe. So.
Aber mit deinen drei Büchern,
ja.
kommen wir schon mal relativ weit.
Da
kann ich schon mal einiges abdecken.
Da kann ich schon mal mein Umfeld ziemlich mit beeindrucken, wenn ich das alles kann.
Also ich sag mal so, wenn du mit meinen drei Büchern durch bist, dann bist du entweder selbst so genervt von dem Thema Brot oder dein Umfeld ist so genervt, dass du gar keine Freunde mehr hast oder so viel Zeit, dass du dann weitergehen kannst.
Oder man macht es wie du und sagt einfach, jetzt geht's eben darum, was kann ich damit machen, ja? Wie kann ich das?
Genau.
Hast du auch hast du auch einen Brotsalat da mit drin? Als Rezept?
Nee, tatsächlich nicht.
Haben wir rausgelassen. Doch, Red Ventures 2, 3, 4.
Ja. Nee, gut, aber ich muss mir hier mal deine Ideen direkt notieren.
aber es sind ja trotzdem 70 Rezepte oder mehr, habe ich mich vertan.
Es sind ungefähr 40 Brote und also Brotrezepte und darauf aufbauen dann insgesamt 70Rezepte. Andersrum. Es sind 30 Brotrezepte, weil manche Brote werden in mehreren Rezepten.
Aber ich brauche jetzt nicht die Bücher davor, ich kann auch mit dem einsteigen.
Du kannst mit dem einsteigen.
Also auch wenn es schön wird, wenn man sieht ja alle zusammen, ne? Aber ich kann auch mit dem einsteigen.
Absolut, ja. Also das sind dann, wie gesagt, die Brotrezepte sind da auch schon mit drin. Was da jetzt nicht drin ist, ist so ein ganz ausführlicher Theorieteil, weil es ja jetzt nicht mehr nur noch ums Brot geht, die vorherigen
Bücher. Sonst rufe ich dich an, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du es mir jetzt schon mal überreicht hast. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und
ich rufe dich an.
Du rufst mich an, wenn immer du irgendeine Frage hast, und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Buch.
Aber es stand noch keiner vor der Tür bei dir, ne? Und hat gesagt, guck mal, was ich habe jetzt nach deinem Rezept hier das Brot gebacken, guck dir das bitte an, das Elend. Oder hast du das schon mal gehabt?
Nee.
Wenn dann aus dem Freundeskreis wahrscheinlich eher, ne?
Ja.
Hast du mal jetzt, fast letzte Frage, Parkuhr, ne, haben wir im Auge. Hast du denn mal bei einem Großbäcker oder auch in der Bäckerei hospitiert, mitgearbeitet? Hast du da mal so richtig, ja?
Ja. Habe ich schon diverse Male gemacht.
Und? Ist das ein anderer Schnack? Weil das sind ja andere Mengen, ne?
Es ist ganz anders. Backen und produzieren ist ein gewaltiger Unterschied. Und die Mengen sind anders, die Möglichkeiten dadurch sind halt einfach viel, viel begrenzter. Weißt du, ich kann hier mich irgendwie in Feinheiten hier das Brot noch da ein bisschen zunähen und hier noch ein kleines aber wenn du das halt in Massen machen musst, ne, dann hast du ja da gar nicht diese Möglichkeiten. Also es ist schon was ganz anderes und es ist eine harte Arbeit und ich habe gigantischen Respekt davor, aber ich habe irgendwie auch Bock drauf.
Grüße gehen raus an alle Bäcker. Ja, und an alle Hobbybäcker und Bäckerinnen.
Ja. Alle Bäckerinnen und Bäcker da draußen, ihr macht einen ganz, ganz tollen Job. Keep it up. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch und alle Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. Kauft mein Buch.
Hat mich sehr gefreut.
Danke, dass ich da sein durfte.
War ganz toll mit dir. Wir wiederholen das.
Wir wiederholen das, alles klar.
Also die Sobrasada haben wir ja noch da. Und was haben wir noch? Also wir schreiben das jetzt nochmal auf.
Brotsalat,
ne? Tschüss. Ciao. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und an dieser Stelle sei noch mal ein bisschen Eigenwerbung gestattet, denn ich möchte euch einladen, den Podcast Vinyl und Wein zu hören. Hier, wie der Titel schon sagt, hören wir Musik von Vinyl und trinken ausgewählte Weine. Das Ganze mit prominenten Gästen und natürlich auch mit entsprechendem Weinsachverstand. Also hört mal rein bei Vinyl und Wein und natürlich auch beim Foodtalker. Das ist ja klar. Also, bis dann.